Das Gleiche gilt für die hochintelligente Prinzessin Sophie Charlotte. Auch nachdem sie 1684 Friedrich III. Bzw. den I. geheiratet hatte, hielt sie sich oft und gerne am Hofe ihrer Mutter in Hannover auf, wo sie ja 1705 auch gestorben ist, und blieb zeitlebens eine Anwältin hannoveraner Interessen. Sie stand dem Vorhaben der Königskrönung ablehnend gegenüber, weil sie glaubte, es schade dem Hause Hannover. Es wird berichtet, dass sie die Zeremonie so langweilig gefunden habe, dass sie sich zwischendurch die eine oder andere Prise Schnupftabak genehmigte. Vor diesem Hintergrund ist es offensichtlich, dass die Beziehung zwischen dem Kurfürsten und seiner Gattin durch die Krönung auf eine neue Grundlage gestellt wurde. Nachdem der Kurfürst sich selbst gekrönt hatte, krönte er auch seine Gemahlin und machte sie dadurch zu seiner Königin. Diese Reihenfolge war natürlich nur ein symbolisches Detail ohne praktische Konsequenzen. Und da es im 18. Jahrhundert keine weiteren Krönungen gab, wurde sie auch nicht wiederholt. Nichtsdestotrotz markierte die Krönung den Anfang einer Entwicklung, in deren Verlauf die dynastische Identität der Ehefrau teilweise in der des Mannes, des gekrönten Oberhauptes des königlichen Haushalts, aufgehen sollte. Die Monarchie wurde somit mehr und mehr eine männliche Angelegenheit. Hinzu kam, dass die Hohenzollern nunmehr eine eindeutige Vorrangstellung vor den anderen protestantischen deutschen Herrscherhäusern genossen, aus denen ihre Ehefrauen rekrutiert wurden. Die Konsequenz war, dass die Bewegungsfreiheit der First Ladies von Brandenburg-Preußen spürbar eingeschränkt wurde. Zwar waren auch die Vertreterinnen im 18. Jahrhundert nicht ohne Begabung und politischen Weitblick, aber sie konnten kein unabhängiges politisches Gewicht entwickeln, wie es für das vorangegangene Jahrhundert so prägend gewesen war. Die volle, vom Reich unabhängige Souveränität, die der große Kurfürst seiner Dynastie gesichert hatte, war auf denkbar spektakuläre Weise feierlich begangen worden. Die herausgehobene Stellung unter den kleineren europäischen Mächten, die Brandenburg seit 1640 durch seine militärische Stärke und die Entschlossenheit seiner Führungsriege erworben hatte, spiegelte sich jetzt auch in seiner offiziellen Position in der internationalen Rangordnung wider. Der Wiener Hof musste diese Tatsache anerkennen und bedauerte wenig später, dass er zur Rangerhöhung des Kurfürsten von Brandenburg beigetragen hatte. Im Inneren entfaltete der neue Titel eine psychologische Integrationskraft. Das Gebiet an der Ostsee, das früher als Herzogtum Preußen bezeichnet worden war, war jetzt nicht mehr eine Besitzung außerhalb des brandenburgischen Kernlandes, sondern ein wesentlicher Bestandteil des neuen königlich-kurfürstlichen Verbunds, der zunächst Brandenburg-Preußen, später einfach Preußen genannt werden sollte. Der Zusatz Königreich Preußen wurde Teil der offiziellen Bezeichnung sämtlicher Gebiete, die von den Hohenzollern beherrscht wurden. Kritiker des Krönungsprojekts hatten nicht ganz Unrecht, wenn sie im Vorfeld anmerkten, der brandenburgische Souverän verfüge doch längst über uneingeschränkte königliche Macht und habe es nicht nötig, sich mit zusätzlichen Titeln zu schmücken. Diese Sichtweise verkennt jedoch, dass es sehr wohl einen großen Unterschied macht, bei welchem Namen wir die Dinge nennen.